Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Heute hat der Bundesgerichtshof ein Urteil gefällt, das sicher viele interessieren wird. Nämlich all die, die in einer Eigentümergemeinschaft leben oder eine Wohnung vermieten in einer Eigentümergemeinschaft. Das Urteil regelt, dass in vielen Fällen nicht mehr jeder in der Eigentümergemeinschaft bezahlen muss für etwas, was am Gemeinschaftseigentum gemacht wird. Dazu gleich mehr. Außerdem noch ein Servicebeitrag dazu, was Menschen durchdenken sollten, die die Rente nach 45 Jahren in Anspruch nehmen wollen. Wir reden zudem darüber, wie die Vorgeschichte von Garnelen oft aussieht und denen, die sie züchten und schälen. Und es geht sehr viel ums Wasser heute und was eigentlich hilft gegen den Wassermangel. Wasser bedeutet nämlich auch Wohlstand und Frieden. Wohlstand und Frieden, da reden wir ja gerade sehr oft darüber, weil sie auch in unserer Weltregion auf einmal nicht mehr selbstverständlich sind. Wasser ist auch eine wichtige Zutat in dem, was wir anstreben, Wohlstand und Frieden. Im heutigen Weltwasserbericht der Vereinten Nationen wird das nochmal sonnenklar. Knapp die Hälfte der Menschen leidet nicht durchgehend, aber immer wieder darunter, dass ihr Wasser fehlt. Oder ein Viertel hat extrem hohen Wasserstress, ein Viertel der Menschheit auf der Welt. Susan Krause berichtet.
Wasser dauerhaft, sicher und gerecht zu verteilen, ist die Grundlage für allgemeinen Wohlstand und Frieden, postuliert der aktuelle Weltwasserbericht. Dessen Chefredakteur Richard Connor erklärt, nur die reichsten Länder haben die Mittel, nachhaltige Wasserinfrastrukturen zu errichten, zu warten und zu betreiben. Wie paradoxal der Zusammenhang zwischen Wasser und Wohlstand ist, zeigt sich an Ländern mit mittlerem oder geringem Einkommen. Sie brauchen Wasser, um ihre Wirtschaft zu entwickeln. Dafür aber muss ihre Wirtschaft florieren, damit sie sich Wasserinfrastrukturen leisten können. Der UN-Bericht skizziert die Herausforderungen für die Menschheit. 80% der Ärmsten leben auf dem Land. Sie sind täglich auf die Landwirtschaft angewiesen. In Ländern mit niedrigem Einkommen sind laut Schätzungen bis zu 8 von 10 Jobs vom Wasser abhängig. Lediglich 5 von 10 Jobs sind es in Ländern mit hohem Einkommen, weil deren Arbeitsmarkt vielseitiger ist. Der Klimawandel droht, dieses Gefälle für Länder mit geringem und mittlerem Einkommen zu verstärken, dort, wo die meisten Arbeitskräfte in Landwirtschaft und Industrie mit hohem Wasserverbrauch tätig sind. Laut den Vereinten Nationen hängen 10% des Anstiegs der weltweiten Migration mit Wassermangel zusammen. Die zunehmende Wasserknappheit führt also eher zur Flucht als, wie bislang zumeist befürchtet, zum Krieg. Wasserressourcen sind zumeist Zielscheibe oder Opfer von Kriegen, aber im Allgemeinen nicht deren Ursache. Wasserkonflikte entstehen, wenn die Nachfrage die verfügbare Wassermenge übersteigt. Diese Konflikte sind zumeist lokaler Natur, zwischen Kommunen oder Bevölkerungsgruppen, zwischen Landwirtschaft und Industrie. Der Weltwasserbericht setzt generell auf Wassergovernance, auf Regeln, die einen für alle möglichst gerechten Zugang zu Wasserressourcen schaffen oder neu verteilen. Ein weiteres Thema: der Einsatz neuer Technologien. Dank zum Beispiel künstlicher Intelligenz lassen sich die Systeme für die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung effizienter betreiben. Die Digitalisierung hat allerdings auch Schattenseiten, Stichwort Cyberattacken. Zudem braucht es Unmengen an Wasser zur Kühlung der Computeranlagen. Bei grenzüberschreitenden Konflikten verweist der UN-Bericht auf das internationale Wasserrecht. Es liefert Grundsätze und Normen für eine Wasserdiplomatie. Den heutigen Weltwassertag nutzt ein Bündnis deutscher Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisationen für einen Appell an die Bundesregierung, in ihrer Außen- und Entwicklungspolitik den Aspekt sicherer und gerechter Zugang zu Wasser stärker einzubeziehen. Wasserkrisen allerdings nehmen auch in der westlichen Welt zu. Richard Connor, Chefredakteur des Weltwasserberichts, nennt ein Beispiel: Italien erlitt im letzten Sommer 2 Überschwemmungen, unterbrochen von einer Dürreperiode. Für die Reisbauern eine Katastrophe.
C'est les fermiers avec les compagnies d'alimentaire qui ont décidé de, okay, on va prendre 20%.
Da haben die Bauern gemeinsam mit der Lebensmittelindustrie beschlossen, ein Fünftel ihrer Felder statt mit Reis für Risotto, mit Weizen für Nudeln zu bestellen. Da so aber 20% der Reisernte wegfallen, muss sich die Risotto-Industrie zum Schutz von Arbeitsplätzen und Fabrikanlagen umstellen. Das zeigt, damit dank Wasser Wohlstand und Frieden herrscht, braucht es ein vorausschauendes und nachhaltiges Ressourcenmanagement.
Europa ist der Kontinent, der sich durch den Klimawandel gerade am meisten erwärmt. Und auf unserem Kontinent, das ist der Hotspot des Klimawandels. Da liegt der Hotspot wiederum im Süden, Griechenland und Spanien. In beiden ist Wasser so knapp wie nirgendwo sonst in Europa. Ganze Landstriche könnten bald Wüsten sein. Die spanische Regierung sieht das Problem und hat sich ein paar Dinge einfallen lassen. Ein Pool voller Ideen auch für uns. Melina Pieper hat sich damit befasst.
3 Netze an hohen Masten, die nebeneinander auf einem steinigen Hügel auf Teneriffa stehen. Wolkenfänger sind das. Sie fischen Wasser aus Wolken, ohne dass es dafür auch nur einen Tropfen regnen muss. Die Klimatologin Victoria Marsol erforscht hier an ihrer Teststation, welche Netze dafür das größte Potenzial haben. Wie an so vielen Orten in Spanien fehlt nämlich auch auf den Kanaren seit Jahren Wasser. Höchste Zeit umzudenken, findet Victoria.
Siempre me quedó la pregunta.
Die Frage ist doch, welche Rolle das Wolkenmeer bei der Wasserbilanz der Insel spielt. Es wird immer nur der Regen gemessen, aber es gibt keine Werte für die Feuchtigkeit, die der Nebel bringt. Dabei ist dieses Wasser für die Insel wichtig. Denn immer wieder hat Teneriffa mit Dürreperioden, Hitze und Waldbränden zu kämpfen. Gleichzeitig werden in der Landwirtschaft Unmengen an Wasser gebraucht.
Aquí hay cultivos grandes consumidores de agua, por son cultivos tropicales como el plátano. El aguacate, el mango.
Riesige Verbraucher seien die Anbauflächen für tropische Früchte, Bananen zum Beispiel, Avocados oder Mangos. 80% des Wassers in Spanien verbraucht die Landwirtschaft. Einer, der das ändern will, ist Landwirt Miguel, der im Süden von Spanien Mandeln anbaut. Er sagt, bei der intensiven Landwirtschaft, die die Flächen mehrmals im Jahr bestelle und pflüge, könne in den Böden gar kein Wasser gespeichert werden.
Entonces hay que regenerarlo, para volver a recuperarle esa capacidad de esponja.
Sie müssten dafür sorgen, dass die Böden sich regenerieren können, um wieder wie Schwämme zu funktionieren. Miguel gräbt ein Loch in den Feldboden, der mit trockenen Halmen bedeckt ist. Wir brauchen viel organisches Material, eine Art Mulch, das dafür sorgt, dass das Wasser im Boden bleibt. Miguel hat seine Felder so verändert. Er investiert in Saatgut für Kräuter und nimmt in Kauf, dass das Ernten der Mandeln aufwendiger ist. Vom Feld in die Stadt. Auch hier wird Wasser gebraucht. Ein Ansatz, um mit der Trockenheit umzugehen, ist, Wasser in Wohnhäusern mehrfach zu nutzen, zum Beispiel in Form von Grauwasser. Das ist Wasser, das beim Duschen oder Baden bereits genutzt wurde und dann für die Toilettenspülung nochmal zum Einsatz kommt. In Sant Cugat del Vallès, gut eine halbe Stunde Autofahrt von Barcelona entfernt, ist das bei Neubauten schon seit Jahren Vorschrift. Die Nachhaltigkeitsbeauftragte Marta Oliver zeigt, wie das System funktioniert. Es gibt 3 Rohre für Abwasser, für Regenwasser und für das Grauwasser aus den Duschen. Hier trennt ein erster Filter feste Substanzen und Haare vom Wasser und das, was man sonst so in der Dusche findet. Und hier gibt eine Pumpe Sauerstoff hinzu für eine erste Behandlung des Wassers mit Bakterien. Das Wasser wird gefiltert und so aufbereitet, dass es wieder genutzt werden kann. Wenn wir das Grauwasser aus Duschen und Badewannen nutzen, können wir 35% des Trinkwassers eines Gebäudes einsparen. Und wenn wir dann noch das Regenwasser dazu nehmen, ist die Einsparung bei der Hälfte des Trinkwasserverbrauchs eines Gebäudes, das nicht über diese Systeme verfügt. Die Technologie sei also da. Sie spare Wasser und Energie. Jetzt brauche es eine europäische Vorschrift für Neubauten, sagt die Nachhaltigkeitsbeauftragte, damit nicht nur in der katalanischen Stadt Wasser gespart wird.
Garnelen, zu denen kommen wir jetzt. Sie galten hier früher mal als Delikatesse, inzwischen sind sie fast ein Massenprodukt. Statistisch gesehen verspeist jeder von uns hier in Deutschland 750 Gramm davon im Jahr. Die meisten kommen aus tropischen Ländern. Ein Land hätte man dabei gar nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Indien ist unter den Top 5 Garnelenlieferländern. Auch weil es so schön billig ist, die Tiere dort zu züchten und auch gleich schälen zu lassen. Aber bei den Umwelt- und Arbeitsbedingungen könnte manchem der Appetit vergehen, sagt Peter Hornung.
Ein kleiner Schuppen, darin große Tische. Arbeiterinnen stehen hier jeden Tag 10 Stunden lang. Sie drehen den Garnelen die Köpfe ab, reißen die Beinchen raus und knacken den Panzer. So können die Kunden in Europa oder Amerika die Delikatesse später bequem aus der Verpackung in die Pfanne kippen. Die Arbeiterinnen werfen die geschälten Tiere dann in große Plastikpötte. Auf den Tischen überall zerstoßenes Eis. Die nun tischfertigen Garnelen müssen gekühlt werden. Denn draußen ist es heiß, um die 30 Grad. Der Schuppen steht in einem kleinen Ort im Bundesstaat Andhra Pradesh im Südosten Indiens. Auch Erugula arbeitet hier. Sie ist 51 und ist auf das Geld dringend angewiesen. Sie habe keine andere Wahl, als so weiterzuarbeiten, sagt sie einer Reporterin der Nachrichtenagentur AP. Ihr Sohn sei gestorben. Sie, die Oma, müsse sich jetzt um ihre Enkelin kümmern und versuchen, Schulden zurückzuzahlen, mehr als 8.000 Euro. Das kann lange dauern. Sie verdient mit dem Schälen von Garnelen weniger als umgerechnet 4 Euro pro Tag. Der Mindestlohn liegt hier eigentlich bei 6 Euro. Ich habe bei der Arbeit ständig Schmerzen in den Beinen und im Rücken. Ich muss während der Arbeit stundenlang ununterbrochen stehen. Einige Arbeiterinnen gaben AP zufolge an, dass sie Personalvermittlern etwa 25 Cent pro Tag von ihrem Gehalt zahlen müssen, nur um einen Fuß in die Verarbeitungshalle zu setzen. Auch die Beförderung in Firmenbussen sowie die Kosten für das Mittagessen in den Firmenkantinen werden einigen von ihnen vom Gehalt abgezogen. Viele hätten keine Verträge und keine Absicherung, wenn sie bei der Arbeit verletzt werden. Mala Valentine von der US-Nichtregierungsorganisation Oceana. Die hier arbeiten und Garnelen schälen, üblicherweise Frauen und Kinder, tun das viele Stunden am Tag unter ziemlich schrecklichen Bedingungen für niedrige Löhne. Und es kann ihrer Gesundheit sehr schaden. Aufgrund dieser extremen Temperaturen, durch die Kälte oder auch die Nässe, bekommen sie eine Pilzinfektion. Die Hautärztin Sushmita Meda behandelt die Arbeiterinnen im nahegelegenen staatlichen Krankenhaus. Wenn es also zu kalt ist, kann es sein, dass auch die gesamte Hand blau wird. Und wenn das lange passiert und sie nichts dagegen machen, dann müssen wir auch amputieren. Doch es sind nicht nur die Arbeitsbedingungen und die Löhne. Für die Garnelen werden unzählige Teiche ausgehoben. Darin werden sie gebrütet. Wasser und Böden werden so aber verunreinigt, was den Anbau von Feldfrüchten, gerade von Reis, nahezu unmöglich mache. Koya Sampadrao ist Dorfvorstand hier. Er klagt über die Garnelenzucht. Das gesamte Wasser hier ist jetzt verschmutzt. Früher holten die Menschen aus den umliegenden Dörfern Trinkwasser aus unserem Bach und Teich. Aber jetzt kommen sie nicht mehr hierher, um Wasser zu holen. Das Leben im Dorf werde immer schwieriger, sagt er. Wir sind gezwungen, in einem unerträglichen Gestank zu leben. Um Mitternacht und am frühen Morgen wird verschmutzte Luft freigesetzt. Und diese Luft, die kann man kaum einatmen. Es stinkt nach toten Tieren. Die Garnelenzucht hat den Menschen in Andhra Pradesh Arbeit gegeben, in einer ländlich armen Gegend. Aber so wie es jetzt sei, dürfe es nicht bleiben, sagt Mala Valentine von der Organisation Oceana. Es ist eine wirklich schreckliche Situation, nur für unseren Komfort, eben vorgeschälte Garnelen zu haben.
Und damit kommen wir jetzt zur Rente. Wer früher in Rente gehen will, der kann das tun, wenn er 45 Jahre in die Rentenversicherung einbezahlt hat. Sie können also, wenn Sie wollen, gehen, sobald Sie 64 geworden sind. Das tun seit fast 10 Jahren viel mehr Menschen, als die Regierung sich das so vorgestellt hatte. Falls auch Sie darüber nachdenken, mit 64 in Rente zu gehen, Andreas Braun hat Fakten zusammengetragen, die Ihnen beim Abwägen helfen können.
Im deutschen System der gesetzlichen Rente gibt es eine Art Klassengesellschaft. Da sind diejenigen, die 45 Jahre an Versicherungszeiten gesammelt haben. Sie müssen bei der Rente keine Abstriche machen, auch wenn sie noch vor dem gesetzlichen Rentenalter in den Ruhestand wechseln. wie Rentenexperte Henrik Arning von der VZ Vermögensverwaltung erläutert.
Wenn Sie es geschafft haben, 45 anrechenbare Versicherungsjahre zu erreichen, dann können Sie die Rente mit 65 abschlagsfrei beziehen, sofern Sie nach 1963 geboren sind. Wenn man vor 1963 geboren ist, so kann man die Rente sogar noch früher abschlagsfrei beziehen.
Die sogenannte Rente mit 63, bei der ohne Abschläge bereits im Alter von 63 die volle Rente ausgezahlt wurde, gab es nur für die Geburtsjahrgänge bis 1952. Wer später geboren wurde, für den verschob sich der frühestmögliche Rentenzeitpunkt ohne Kürzung immer weiter. Die Jahrgänge ab 1964 müssen darauf warten, bis sie das 65. Lebensjahr vollendet haben. Zu den Rentnerinnen und Rentnern mit 45 Jahren Versicherungszeit kommt eine zweite Gruppe der Ruheständler. Die langjährig Versicherten bringen es auf 35 Versicherungsjahre. Sie müssen zwar ab dem Jahrgang 1964 bis zum 67. Lebensjahr warten, bis sie eine volle gesetzliche Rente beantragen können, denn bei 67 Jahren liegt in Zukunft die Regelaltersgrenze in der deutschen Rentenversicherung. Doch wer 35 Jahre an Versicherungszeiten vorzuweisen hat, kann schon mit 63 Jahren in Rente gehen. Das allerdings hat seinen Preis, denn dann droht je Monat Frührente ein Abschlag von 0,3%, wie Experte Henrik Arning vorrechnet.
Der Herr Müller, der jetzt zum Beispiel 1.500 Euro Rente erwartet und jetzt für sich selber entscheidet, ich möchte 3 Jahre vorbeziehen und er ist auch in dem Sinne bei der deutschen Rentenversicherung dafür legitimiert, hat also die notwendigen Jahre anrechenbaren Versicherungsjahre erreicht, dann wären das ja, wenn man das jetzt mal ausrechnet auf 1.500 Euro, dann wären das also 0,3% mal 36 Monate. Das ist dann also ein Abschlag von 10,8%. Und da ist auch wichtig, es geht hier um die lebenslange Rente. Das ist also ein Abschlag, der sich also komplett durchzieht bei der Rente.
Hinzu kommt, in den kommenden Jahren dürfte die Zahl dieser Neurentner wegen der geburtenstarken Jahrgänge weiter steigen. Unter diesen Boomern sind immer mehr Facharbeiter, die viele Jahre in die Rente eingezahlt haben. So Ruth Schüler, Arbeitsmarktexpertin beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Circa ein Viertel der Neurentnerinnen und Neurentner gehen eben nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente. Und was jetzt in der Zukunft kommt, wenn jetzt wirklich sehr viele Boomer tatsächlich diesen Standardrentner, den ich beschrieben habe, also dieser männliche Facharbeiter sind, dann ist es natürlich so, dass wir vermuten müssen, dass der Anteil dieser Gruppe auch nochmal steigt in den nächsten Jahren.
Weil dennoch immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglichst früh in den Ruhestand drängen, wird die Rentenkasse immer weiter angespannt. Gut möglich also, dass der Gesetzgeber bald deutliche Änderungen am bestehenden Rentensystem vornehmen muss. Etwa durch erhöhte Rentenbeiträge, durch ein Absenken des Rentenniveaus oder aber durch eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters. Früher in Rente zu gehen, das dürfte dann für viele Beschäftigte gar nicht mehr möglich sein. Oder sie müssen dafür noch höhere Abschläge in Kauf nehmen.
Vielleicht kennen Sie das ja, dass Sie eine Wohnung besitzen und das in einer Eigentümergemeinschaft. Andere Eigentümer wollen da was einbauen oder erneuern im Gemeinschaftseigentum. Aber andere sagen, Moment, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Wenn die Mehrheit beschließt, dass etwas angeschafft oder erneuert werden soll, dann hängen Sie aber mit drin und müssen auch mitbezahlen. Dagegen haben sich zwei Kläger gewehrt. Heute gab es ein Urteil. Gigi Deppe über das spannende Ergebnis.
Ein Urteil, das sehr viele Wohnungseigentümer betreffen könnte. Jetzt ist für eine große Zahl von Streitfällen klargestellt, wer für welche Kosten aufkommen muss. Wenn es um das Gemeinschaftseigentum geht, muss nach einem entsprechenden Eigentümerbeschluss nur derjenige zahlen, der etwas von einer Maßnahme hat. Geklagt hatte ein Mann, der neben seiner Eigentumswohnung in der Garage der Anlage auch noch 4 Doppelparkplätze besaß. Die Hebeanlage in der Garage war kaputt und musste repariert werden. Ursprünglich war mal vorgesehen, dass alle Eigentümer der Wohnanlage für solche Kosten aufkommen müssen, selbst die, die keinen Parkplatz besitzen. Aber 2021 beschloss die Eigentümerversammlung mit einer Mehrheit, dass nur diejenigen, die einen Parkplatz haben, die Reparatur der Hebeanlage bezahlen müssen. Der Kläger war dagegen, denn für ihn hieß das, die Sache wird teurer. Weil er von der Mehrheit überstimmt worden war, zog er vor Gericht. Aber der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Zivilgericht hat entschieden, seit einer Gesetzesänderung ist so etwas möglich. Das entspricht ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn nur diejenigen mit den Kosten belastet werden, die auch einen Nutzen aus der Sache ziehen.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
Hecken sollen für den Sicht- und für den Windschutz oft vor allem schnell wachsen. Das tut der Kirschlorbeer. Sein ökologischer Nutzen ist allerdings eher mau. Für alle Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer, die mit einer Hecke auch Nahrung und Lebensraum für Tiere schaffen wollen, hat Sabine Krüger im VHS-Biogarten in Köln nachgefragt, was es denn für Alternativen gibt bei den Hecken.
Kirschlorbeer ist tatsächlich ökologisch nicht so dolle. Wenn man zur Blüte kommt, ja, es gehen einige Honigbienen hauptsächlich an die Blüten. Und ja, die Beeren werden auch von einigen Vögeln gefressen, aber eher wenig. Und es ist mittlerweile tatsächlich so, dass es auch schon in einigen Gegenden zur unkontrollierten Ausbreitung gekommen ist und man den deswegen jetzt auch auf die Liste der invasiven Pflanzen gesetzt hat.
Gärtnerin Katja Kleinert empfiehlt in ihrem Kurs der Volkshochschule Köln, besser Hecken aus Wildsträuchern zu pflanzen.
Ganz einfach, weil Wildsträucher für Wildinsekten und Wildvögel die beste Nahrung sind. Es gibt Insekten wie zum Beispiel Honigbienen oder auch einige wenige Wildbienen. Denen ist alles wurscht, Hauptsache hat Blüten, hat Nektar. Aber eine ganze Menge an einheimischen Schmetterlingen, Wildbienen sind auch wirklich auf einheimische Gehölze angewiesen. Die wollen wir fördern, deswegen, wenn es irgend geht, Wildsträucher pflanzen.
Und das dann auch möglichst vielfältig. Also eine Hecke aus verschiedenen Wildsträuchern statt nur aus einer Art. Einmal, weil sich in Hecken einer Art Krankheiten leichter ausbreiten.
Plus natürlich, dass verschiedene Tiere verschiedene Vorlieben haben. Die einen Insekten mögen lieber Kornelkirsche, die nächsten mögen lieber Felsenbirne. Dann gibt es welche, die mögen lieber Rose. Abgesehen davon, dass die auch zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Also grundsätzlich ist Vielfalt eigentlich immer besser.
Kornelkirsche ist zum Beispiel ein prima wilder Ersatz für die Forsythie.
Forsythien sind ökologisch tatsächlich wertlos. Die sind wunderschön, ja, aber kein Nektar, keine Pollen. Weil die Forsythien, die bei uns hier verkauft werden, das sind Hybriden aus mehreren asiatischen Wildformen. Und die sind komplett steril, leider.
Die Kornelkirsche blüht auch gelb und bringt dazu echten Mehrwert für die Natur und für uns.
Die kommen ungefähr 2 Wochen früher, frühfliegende Insekten gehen dran. Die Kornelkirsche hat dazu halt auch noch den Vorteil, die hat Früchte, die sind so länglich und sie sind sehr Vitamin C-haltig. Sie sind auch knallsauer, man kann sie aber prima sammeln und einkochen und Marmelade draus machen oder Sirup. Man kann sie auch einfach den Vögeln lassen, die mögen die auch.
Heimische Wildsträucher bekommt man allerdings in der Regel weder im Baumarkt noch im Gartencenter, sondern in gut sortierten Baumschulen. Am besten im Internet nach einheimische Wildsträucher und Baumschule suchen. Auf manchen Websites von Baumschulen kann man das Angebot auch filtern. So findet man die Wildsträucher, die zur Größe des Gartens, zum Boden und den Lichtverhältnissen passen. Bei einem Kursteilnehmer wächst zum Beispiel der Sanddorn nicht. Katja Kleinert ahnt warum.
Was der nicht mag, ist nasser, lehmiger Boden. Na, wie der Name schon sagt, Sanddorn. Und der braucht viel Sonne, mageren Boden. Wenn Sie den in gut gedüngten Gartenboden setzen, dann kann das sein, dass der ihn wegkümmert.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind auch Wuchshöhe und Wuchsbreite. Wer sich mit dem Nachbarn gut versteht, kann eine gemeinsame Hecke direkt auf die Grundstücksgrenze pflanzen.
Dann können Sie mit dem Nachbarn die Kosten teilen.
Wenn es aber schwierig ist mit dem Nachbarn, sollte die Hecke nicht höher als 1,80 Meter werden. Und man muss Abstand zu seinem Grundstück einhalten.
Dann sollten Sie halt einen Abstand von 50 Zentimetern zur Grundstücksgrenze, und zwar Heckenaußenkante, haben. Nicht etwa die Stelle, wo Sie die Hecke pflanzen, sondern Sie müssen also selbst bei einer Formschnitthecke immer nach rechts und links mit so einem halben Meter Zuwachs rechnen.
Natürlicher als Formschnitt ist, die Hecke wild wachsen zu lassen. Aber dafür ist nicht überall Platz. Gerade in kleinen Vorgärten bietet sich Formschnitt an. Dafür braucht es gut schnittverträgliche Wildsträucher, wie zum Beispiel Weißdorn. Oder diese Empfehlung von Katja Kleinert.
Eine Mischung aus Hainbuche, normaler Buche und Blutbuche. Wenn man die alle nebeneinander pflanzt, immer abwechseln, dann hat man Blätter, die alle ungefähr die gleiche Größe haben, aber alle eine unterschiedliche Färbung. Die Hainbuche ist hellgrün, die normale Buche ist dunkelgrün und die Blutbuche ist tendenziell rötlich. Das hat dann fast was von so einem Orientteppich. Wenn schon Formschnitthecke, dann so.
Ja, also Hecken aus Wildsträuchern bieten mehr als Kirsch, Lorbeer und Co. Das war unser Selbermachtipp von Sabine Krüger. Jetzt wartet hier gleich Thielko Gries auf Sie mit den Informationen am Mittag. Da geht es natürlich um Cannabis, aber auch ums Wachstumschancengesetz und die Folgen für die Landwirtschaft. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und schon mal prophylaktisch ein schönes Wochenende. Tschüss.